Ja, wir wollen so ein bisschen ins Gespräch kommen über Else Lasker Schüler und ich würde dich gern zunächst nach deinem eigenen Zugang zu Else Lasker Schüler fragen. Gab es so eine Art Initiationsmoment oder ein Leseereignis, an das du dich erinnern kannst, wo du gesagt hast, ja, Else Lasker Schüler, mit der würde ich mich gerne intensiver beschäftigen?
Also tatsächlich habe ich angefangen, Else Lasker Schüler zu lesen, als ich auf der Suche nach einem Doktorarbeitsthema war. Da habe ich mich dann ganz intensiv eingelesen. Und es gibt tatsächlich eine schöne Geschichte dazu, die ist jetzt aber ganz subjektiv und gar nicht wissenschaftlich. Und zwar war ich nach dem Master in Indien für ein halbes Jahr und habe da als Gastdozentin gearbeitet. Und da saß ich immer in dieser wunderschönen indischen Kleidung, die so verschnörkelt und bunt ist, im Zug jeden Morgen zur Arbeit und habe Else Lasker Schüler gelesen, um mich da einzulesen und zu schauen, okay, komme ich da irgendwie auf einen Arbeitstitel, also kommt da irgendwas, so eine Fragestellung, die ich gerne bearbeiten würde. Und genau in dieser Situation sozusagen auf diesen täglichen Zugfahrten durch Mumbai ist mein Doktorarbeitsthema entstanden und mit diesem Arbeitstitel Arabeske und Klage. Also da habe ich sozusagen, bin ich draufgestoßen, dass Else Lasker Schüler so eine extrem verschnörkelte Schreibweise hat. Und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen.
Dass du Else Lasker Schüler in Mumbai gelesen hast, passt vielleicht so ein bisschen zu einem Eindruck, den ich von Gedichten von Else Lasker Schüler habe. Was so ein Eindruck von mir ist oder was mir so entgegenkommt, wenn ich diese Gedichte insbesondere lese, ist eine große Sehnsucht, die immer wieder auch so in die Ferne drängt und ja, eine Sprache, die sehnsüchtig immer wieder mit Traumbildern auch verbunden ist. Vielleicht kannst du so einen Leseeindruck bestätigen und ja, sozusagen so ein bisschen beschreiben, was diese Lyrik von Else Lasker Schüler ausmacht.
Also bei der frühen Lyrik, ich weiß jetzt nicht, welche du gelesen hast, aber bei der frühen Lyrik würde ich sagen, das stimmt schon, also so einen Eindruck kann es vermitteln auf jeden Fall. Also besonders als sie ihr Debüt hat während der Zeit des Jugendstils, es ist auch Jugendstil-Lyrik, die sie da eigentlich macht. Und ich würde aber das sozusagen noch verstärken und sagen, es ist nicht nur Sehnsucht, sondern es ist schon Begehren. Also sie hat auch, also verleiht auch diesem weiblichen Begehren selbstbewusst Ausdruck. Das ist auch das Spannende an ihrer frühen Lyrik, dass sie da eben so eine starke weibliche Stimme erschafft, die ihr Begehren sozusagen schamlos im positiven Sinne äußert. Und genau, später wird die Lyrik anders, würde ich sagen, aber klar, es ist immer noch, also es sind einige der schönsten deutschen Liebesgedichte auch zum Beispiel, die da entstehen, auch noch in ihrem letzten Gedichtband von 1943, Mein blaues Klavier. Also es stimmt, es ist schon, ja, schon verträumt und sehnsuchtsvoll auf eine Art, ja.
Else Lasker Schüler wurde in Elberfeld geboren. Mit 25 Jahren ist sie allerdings nach Berlin gezogen und sie hat ja da zum Kreis der Expressionisten gehört, hat den Herausgeber des Sturm, Herbert Walden, geheiratet und sie war bald eine wichtige Figur in der Berliner Bohème und hat in diesen Kreisen ja zahlreiche Menschen fasziniert. Sie war verbunden mit Leuten wie Karl Kraus oder Gottfried Benn. Später im Ersten Weltkrieg wollten Wieland Herzfelde und John Heartfield unbedingt nach Berlin, um zu diesem Kreis von Else Lasker Schüler dazuzustoßen. Was denkst du, was hat denn diese Faszination an Else Lasker Schüler ausgemacht, in diesen Kreisen als Dichterin auch und als Person auch?
Also ich glaube tatsächlich, es war ihre beeindruckende Radikalität, also mit der sie diese Idee, die damals einfach populär war in den progressiven Kunstkreisen, dass nämlich Kunst und Leben konsequent vermischt, verwechselt werden müssen und dass auch sozusagen nur wahre KünstlerInnen immer in dieser Rolle bleiben müssen, also es keinen kunstfreien Alltag gibt, nicht Arbeit und Leben oder so, sondern dass man radikal die Kunst leben muss, dass sie das einfach auf beeindruckende Weise umgesetzt hat, vielleicht viel exzentrischer als all die anderen männlichen Kollegen auch. Also wenn man zeitgenössische Anekdoten liest, an denen man weiß natürlich nicht, was da jetzt alles 100% dran ist, aber in der Summe liefert es doch ein Bild von ihr, in dem sie einfach mit unglaublicher Freude und Unerschrockenheit immer in Kostümen rumgelaufen ist, manchmal einfach konsequent nur in Lautsprache gesprochen hat und Hof gehalten hat im Kaffeehaus. Also sie ist einfach im Prinzip nie aus der Rolle gefallen. Und ich glaube, das hat die Leute einfach unglaublich fasziniert, dass so eine radikale, konsequente Künstlerin vor sich zu haben, die sozusagen diese Utopie von einer Verschmelzung von Kunst und Leben tatsächlich lebt.
Wenn wir uns weiter Motive von Else Lasker-Schüler anschauen, dann ist ja hervorzuheben, sie schreibt modern, gehört zur Avantgarde und dazu gehört ja unter anderem auch ein sehr offener Umgang mit Sexualität. Auch das passt vielleicht zu dieser Radikalität, die du angesprochen hast. Oft schlüpft sie in ihren Texten in eine männliche Rolle, oft ist es die Figur Josef oder Yusuf und sie schildert auch homosexuelle Liebe. Wie würdest du denn Lasker-Schülers Umgang mit Sexualität beschreiben?
Also das finde ich einen unglaublich spannenden Punkt bei ihr. Sie problematisiert sozusagen die Verstöße gegen gesellschaftliche Konventionen gar nicht, sondern sie nimmt die als ganz selbstverständlich. Also sie schreibt einfach homoerotische Liebesgedichte zum Beispiel und nicht aus einer Perspektive, dass diese Liebe unmöglich ist oder in Gefahr oder so, sondern sie feiert einfach diese Art von Liebe. Also es ist bei ihr wie schon ein Schritt nach eine Emanzipation sozusagen, also so als ob diese Rechte und Selbstverständlichkeiten in der Gesellschaft schon da wären. Also ein schönes Beispiel finde ich ihr Gedicht über David und Jonathan zum Beispiel, also das ist ja auch das biblische Freundespaar, das man auch homoerotisch lesen könnte, also weil auch schon in der Bibel steht, irgendwie deine Liebe ist mir süßer als die Liebe der Frauen oder so ähnlich. Und das nimmt sie einfach, also für sie ist es halt klar, natürlich war das eine homoerotische Beziehung und so schreibt sie auch dieses Gedicht. Also sie hat da irgendwie gar keine Schemata, in denen sie denkt, sondern Liebe ist sowohl, also sie ist nie monogam eigentlich und auch nie heterosexuell, sondern die ist immer offen gegenüber allen möglichen Konstellationen. Also für die Figuren ihrer Texte, wir wissen natürlich gar nicht, was sie in ihrem eigenen Leben praktiziert hat, aber sie gibt sich immer den Anschein, als ob sie selbst auch bisexuell wäre und viele Affären hätte. Also sie schreibt auch Liebesbriefe an Frauen, sind auch überliefert, aber wir wissen gar nicht, was davon jetzt reines Spiel war und was davon biografisch sozusagen tatsächlich passiert ist, aber die Figuren ihrer Gedichte haben da auf jeden Fall große Freiheiten und sind sehr progressiv, aber ohne, genau, ganz selbstverständlich einfach, ohne das zu problematisieren.
Nun war Else Lasker-Schüler durchaus politisch, nicht nur indem sie sich gegen den Ersten Weltkrieg bekannt hat. In der Weimarer Republik hat sie auch die Bedingungen ihres eigenen Schreibens politisiert. Du verweist in der Ankündigung zu deinem Vortrag am Donnerstag auf ein Manifest mit dem Titel »Ich räume auf, meine Anklage gegen meine Verleger«. Was ist das denn für eine Anklage? Was formuliert sie da?
Also in diesem Manifest, da geht es also vordergründig, das kündigt sie jedenfalls an und tut erstmal so eben um die prekäre Situation von KünstlerInnen in der Weimarer Republik. Also dass Kunst eben gezwungen ist, sich auf einem Kunstmarkt gut zu verkaufen und dadurch eigentlich der Anspruch von Kunst als ja subjektive Äußerung einer genialen Seele, wie Else Lasker-Schüler es eigentlich sieht, zerstört wird, weil immer sozusagen diese Marktkonformität mitschwingt, also dass sich das irgendwie verkaufen lassen muss und wer nicht marktkonform arbeitet, kann eigentlich gar nicht leben, kann keine Kunst machen und sie hat ja auch diesen Anspruch, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass Kunst und Leben radikal verschwimmen, sodass für sie auch klar ist, wer Künstler und Künstlerin ist, kann und sollte nichts anderes den ganzen Tag tun, als Kunst zu machen. Und das ist ja halt unter so einem kapitalistischen Kunstmarkt einfach nicht möglich. Genau dieser, das ist so der Text, in dem sie sich am explizitesten politisch äußert. Aber auch der Text, der ist in den vielen Seitentexten am Ende ist ein Bruchteil davon wirklich politische Vorschläge oder Anschuldigungen. Und den größten Teil machen wieder einfach irgendwelche kunstreligiösen Betrachtungen aus. Also im Prinzip ist auch dieser Text wieder dann doch konsequent Kunst und gar nicht so praktisch, wie er auf den ersten Blick scheint.
Esoterisch im Ausdruck, radikal im Gedanken, das ist ja auch der Titel deines Vortrages und vielleicht beschreibt das ja genau sowas, also sozusagen nicht der klare Vorschlag oder sozusagen in der konventionellen Sprache vorgetragen, sondern eher eine Verschlüsselung. Kann man das sagen, dass es immer verschlüsselt ist?
Ja, das hast du schön erfasst tatsächlich. Also ich würde es auch so sagen, es ist bei ihr total wichtig, weil wenn man was nicht verschlüsselt sagt, dann ist es ja keine Kunst, also dann ist es auch nicht poetisch. Also es muss alles immer irgendwie so indirekt sein, symbolisiert irgendwie oder mit Metaphern ausgedrückt. Also das ist auch genau der, wie sie mit Liebe und Sexualität umgeht. Also wenn es ein gesellschaftliches Problem gibt eigentlich und zum Beispiel homoerotische Liebe eigentlich strafrechtlich verfolgt werden könnte, dann problematisiert sie das eben nicht explizit, sondern sie kämpft gegen diese Unterdrückung dadurch an, dass sie einfach, wie selbstverständlich, schon so ein Gedicht schreibt. Und genauso ist es auch bei diesem Manifest, das kann man wirklich so sagen. Also sie schreibt schon eher über den Zustand, wie er sein sollte, den utopischen der Kunst, anstatt einfach explizit politische Forderungen aufzuzählen. Also es ist immer, es muss immer irgendwie poetisch sein und nicht zu explizit, genau.
In meinen Fragen hatte ich jetzt schon dieses Stichwort der Avantgarde aufgegriffen und vielleicht ist ja das Besondere an dem Avantgardistischen bei Else Lasker-Schüler, dass es nicht einfach nur avantgardistisch ist. Du formulierst das in einem älteren Vortragstext von dir so, dass sie 100% Avantgarde und gleichzeitig 100% Oldschool ist. Und dieses Oldschool besteht ja unter anderem darin, dass sie immer wieder auf biblische Texte zurückgreift, auf jüdische Theologie, auf orientalische Geschichte. Und du beziehst dich da auf den Begriff der Arabeske, den du auch am Anfang schon erwähnt hast. Was bedeutet das denn? Wie geht Else Lasker-Schüler davor?
Also genau, das ist so ein zentraler Punkt oder der zentrale Punkt in meiner Doktorarbeit. Else Lasker-Schüler leidet, also heute, jetzt ist es inzwischen nicht mehr so schlimm, aber früher war es noch schlimmer unter diesem Stereotyp, was vielen weiblichen Schriftstellerinnen entgegengebracht wird, nämlich, dass sie so spontan und assoziativ schreibt und dass das alles irgendwie nicht so eine richtige Struktur hat, dass sie keinen Sinn hat für den großen Entwurf, dass sie nur in kurzen Texten glänzt sozusagen. Anders ist es zum Beispiel bei Proust, der schreibt nämlich ähnlich mit Assoziationen, Gedankensprüngen und so weiter, also auch ähnlich verschnörkelt, aber er gilt halt so als genialer Komponist und Erzähler. Und bei ihr ist es so diese weibliche Unordnung oder so. Und ich möchte zeigen, dass sozusagen bei ihr diese wilden Gedankensprünge und diese Unordnung wirklich System hat und eine bewusst verschnörkelte künstlerische Schreibweise ist. Und das lässt sich einfach ganz gut in dem Begriff der Arabeske fassen, der einfach im 19. Jahrhundert sich so herauskristallisiert für so künstlerische Texte, hochpoetische Texte. Und auch, ja klar, zu der Zeit, zu der sie dann in der Kunstszene debütiert, eben um die Jahrhundertwende mit ihren Jugendstilgedichten, gerade hoch im Kurs ist einfach, also wo die Kunst eigentlich in Europa fast immer arabesk ist, also diese Jugendstil-Schnörkel und auch die Schreibweisen, also die Dichter und Dichterinnen versuchen, diese Schnörkel zu imitieren durch verschiedene Schreibweisen, durch Wiederholungsstrukturen und so weiter. Und dass sie findet da eben auch ihren eigenen Weg, so in Kreisen zu erzählen. Aber wenn man sozusagen das große Ganze anschaut, sieht man erst, dass das eben doch System hat und dass da sehr bewusste Wiederholungsstrukturen und Sprünge liegen.
Was ja auch zu diesem Stichwort der Verschlüsselung passt, also nicht ein zufälliges, schwärmerisches, sondern ein systematisches auch in diesen Rätselbildern vielleicht.
Mhm, ja, genau, diese verschnörkelte Schreibweise passt natürlich auch zu diesem, dass man Dinge verschlüsselt und sie macht es ja sogar über die einzelnen Texte hinweg. Also sie schreibt manchmal Dinge in einem älteren Text, stehen die schon und dann ein paar Jahre später greift sie das in einem späteren Text wieder auf und erklärt, was sie damit gemeint hat oder so. Es heißt nicht, dass es sie damals vielleicht wirklich gemeint hat, aber sie knüpft dadurch halt so eine Verbindung, also wie so einen Schnörkel, der sozusagen vom älteren Werk zum jüngeren Werk reicht und entschlüsselt sich dabei selber und zeigt, also wichtiger als das, was sie dann entschlüsselt, weil wir wissen ja nicht, ob sie im frühen Text es wirklich so dachte, wie sie später behauptet, ist diese Geste an sich, dass sie zeigt, ja, mein Werk ist verschlüsselt. Und das ist eine Symbolik, die ich euch auch langsam aufschlüsseln kann.
Nun gehört es zum politischen Geschehen der Weimarer Republik, dass es damals bald einen enormen Aufschwung des Antisemitismus gegeben hat, wovon ja Else Lasker-Schüler als jüdische Frau selbst betroffen war und was ja auch bedeutet, dass sie später ins Exil gehen muss und schließlich ja auch in Jerusalem stirbt. Was kannst du dazu sagen? Wie hat Else Lasker-Schüler in ihrem Werk auch den damaligen Antisemitismus verarbeitet?
Das ist auch ein ganz spannender Punkt, der, finde ich, bisher auch noch nicht so bekannt ist. Also sie hat ja die Novelle geschrieben, Der Wunderrabbiner von Barcelona, das war schon Anfang der 1920er Jahre. Da geht es um Pogrome in einem mittelalterlichen Spanien, also es spielt sozusagen in der alten sephardischen Welt, in der Zeit, bevor die Juden dann aus Spanien vertrieben wurden. Und das ist eine sehr esoterische, rätselhafte Geschichte. Also es ist schwierig, wenn man die liest, sogar die Handlung zu paraphrasieren an manchen Stellen, also weil irgendwie Handlung und Metapher so sehr verschwimmen, dass man nicht mehr weiß, meint sie das jetzt metaphorisch oder haben die Figuren es wirklich gemacht? Aber sie findet in dieser Novelle sehr brutale Bilder für diese Ausschreitungen, also wie sie die beschreibt. Sie schreibt zum Beispiel, dass die Leichenteile der jüdischen Bevölkerung wie Menschenlaub in der Straße herumliegen und dadurch macht sie, also es ist eine Art über Gewalt zu schreiben, die extrem verstörend ist und ich finde auch bis heute verstörend bleibt und das ist tatsächlich auch sozusagen die zweite Hälfte meiner Doktorarbeit, die ja Arabeske und Klage heißt, also die, wie sie sozusagen in so einem dekorativen, poetischen Modus, den sie nämlich beibehält, dann diese drastische Gewalt unterbringt. Und das ist eben was, ja, das hat sie geschrieben sozusagen auch vor der Debatte um Lyrik nach Auschwitz. Und das ist heute einfach vielleicht sogar noch verstörender, das zu lesen, also wie sie mit diesen Gewaltdarstellungen umgeht. Und das macht sie auch genauso dann nochmal später in ihrer Erzählung Arthur Aronimus aus dem Jahr 1932. Da sind nochmal so ähnliche dekorative Gewaltszenen.
Vielleicht erstmal bis zu dieser Stelle. Am Donnerstag wirst du in Weimar über Else Lasker-Schüler sprechen. Vielleicht dahingehend nur noch ein kurzer Ausblick. Was hast du dir in deinem Vortrag denn vorgenommen?
Also ich möchte den Vortrag so ungefähr zweiteilen und erstmal ein bisschen Else Lasker-Schüler einführen, weil ich weiß auch nicht, wie gut das Publikum sie schon kennt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie dann doch immer relativ unbekannt ist und es gibt da einfach so grundsätzlich spannende Dinge über sie zu sagen und einfach diese Grundlage zu schaffen, um dann wirklich überzugehen zu diesem Manifest. Ich räume auf, weil das eben gut zu eurer Vortragsreihe passt mit radikale Kunst und radikale Linke in der Weimarer Republik. Und dann möchte ich einfach zeigen, wie sie, obwohl dieser Text, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich dann wenig Anteil an explizit politischen Äußerungen hat, durch das, was er enthält und wie er einfach sich gibt, doch hochpolitische Gesten einfach enthält. Also sozusagen, ich möchte dann einen Schritt weitergehen und zeigen, wie man sozusagen mit einem Text performativ politisch sein kann. Und das ist vielleicht sogar dann viel eindrücklicher, als wenn man es einfach nur so sagt.